Hund im Netz.
Wir sprechen über Online-Marketing für Hundeunternehmen und wir sind Birgit Imhof
und Sarah Menges.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hund im Netz und ich kann es gar nicht glauben, wir sind tatsächlich heute schon bei Folge Nummer 20. Es ist der 26.08. und ich habe heute zum Datum der Aufzeichnung keine Ahnung, wie das Wetter sein wird. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin kurz vor meinem Urlaub und Sarah, die heute natürlich auch da ist und ich, wir haben heute ein cooles Thema. Wir wollen nämlich heute darüber sprechen, wie Programme, Schulungen, Ausbildungen und sowas gestaltet sein sollten, damit sie richtig gut ankommen und damit sich keiner langweilt. Unser Thema heute ist Didaktik. Und bevor ich Sarah begrüße, die muss ich noch ein bisschen gedulden, möchte ich, dass du dir einmal kurz eine Situation vorstellst. Du hast dir einen Online-Kurs gebucht zu einem Thema, auf das du schon sehr, sehr lange Bock hast und wo du weißt, dass das unfassbar wichtig ist für deine Selbstständigkeit. Und du bist ganz aufgeregt, als du dich einloggst und zum ersten Mal in die Videos reinschaust. Und dann sitzt du da und hörst dir an, was die Trainerin in den Videos so erzählt. Und irgendwie kommst du nicht mit und du weißt gar nicht, wovon sie redet. Und du bist total gelangweilt und abgestoßen von dem, was sie da tut. Und schon nach einer Viertelstunde bereust du es, dass du für diesen Kurs richtig viel Geld auf den Tisch gelegt hast, also auf den virtuellen Tisch. Ist dir sowas schon mal passiert? Diese Frage richte ich mit meiner Begrüßung jetzt mal an Sarah. Schön, dass du heute da bist. Hast du schon mal einen Kurs gebucht, bei dem du es schon innerhalb kürzester Zeit bereut hast?
Ich glaube, das haben wir doch alle schon mal, oder? Also hallo erstmal, schön, dass ich da bin. Nein, ganz ehrlich, ich glaube, jeder, der sich in dieser Online-Marketing-Welt rumtreibt beziehungsweise weiterbildet oder nach Weiterbildung sucht, hat bestimmt schon mal ins Klo gegriffen und sich so einen richtig scheiß Kurs gekauft. Da schließe ich mich mit ein, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob euch das sagt, aber bestimmt, ich meine, wer kennt das nicht? Udemy, also www.udemy.com ist zum Beispiel so ein Fall. Da habe ich am Anfang meiner Selbstständigkeit gedacht, wow, voll cool, guck mal, da gibt es Kurse für 9,99 €. Dann muss ich mir nicht den Kurs für 899 € kaufen, sondern mach einfach den für 9,99 €. Ist doch voll der Schwaben-Move, ne? Dachte ich, wäre so ein Cleverle. Ja, aber genau solche Kurse waren das dann. Einmal eingeloggt, irgend so ein, sorry, wenn ich das jetzt sage, irgend so ein weißer alter Mann saß und dann hatte irgendwas stumpf einfach nur vorgelesen, sich nicht bewegt und es war stinklangweilig und ich habe mich da nie wieder eingeloggt und ich habe, glaube ich, damals 3 Kurse gekauft und alle 3 waren im wahrsten Sinne des Wortes scheiße. Hast du denn auch schon mal auf Udemy was gekauft, Birgit?
Ja, also abgesehen davon, dass wir hier natürlich gar kein Udemy-Bashing machen wollen, habe ich natürlich, als ich das erste Mal auf Udemy aufmerksam wurde, habe ich gedacht, okay, das ist der genau richtige Zeitpunkt, meine Excel-Kenntnisse mal auf Next Level zu heben, weil Excel ist ja so ein super, super mächtiges Tool, mit dem man alles kann, außer um die Welt fliegen. Und genau das wollte ich mir aneignen und rate, was ich mit diesem Kurs nicht gelernt habe. Also abgesehen von um die Welt fliegen. Es war eine Katastrophe. Also das ist ja auch, es ist ja manchmal, hängt es ja schon damit zusammen, welche Lernmittel verwendet werden. Wobei das ja bei einem Online-Kurs eigentlich schon auch, naja, es ist ja schon irgendwie eingeschränkt, weil es gibt halt nun mal nur diesen Bildschirm und es gibt die Leute, die vor einer Präsentation sprechen und ich weiß, da gibt es viele, die das schon zu langweilig finden. Ich habe das eigentlich immer ganz gerne, wenn ich gedanklich mitlesen kann, aber es gibt da halt auch Leute, bei denen selbst das Layout von der Präsentation schon so entweder so langweilig oder so abstoßend ist, dass man der Sache einfach nicht folgen kann. Und am allerschlimmsten ist, wenn das alles auch noch vor Rechtschreibfehlern überquillt. Das finde ich am allerschlimmsten.
Und ich glaube, man darf da auch einfach mal, also ganz ehrlich sagen, es hat schon einen Grund, dass die Dinger teilweise halt 9,99 € kosten oder 14,99 €, weil da halt auch nicht viel dahinter steckt. Also ja, Udemy-Bashing, okay, ich stehe dazu, weil, sorry, aber ich bin da noch keinem Kurs über den Weg gelaufen, wo ich dachte, yay, der war jetzt hier der krasse geile Scheiß. Aber wir
Also,
wollen jetzt heute ein bisschen darüber sprechen, wie kann man es denn besser machen? Was bei mir nämlich damals der Fall war, ich glaube tatsächlich, ich hatte mal einen Kurs gekauft zum Thema E-Mail-Marketing und der war, abgesehen davon, dass er stinklangweilig war, didaktisch einfach nicht wertvoll. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, dieser Typ, es war so ein bisschen wie so ein Geschichtslehrer, kam mir das rüber, da ging es wirklich so enorm in die Theorie und es kamen Fachbegriffe und wie und was und alles. Und ich dachte mir nur, die ganze Zeit im Endeffekt, ich will das alles gar nicht wissen. Ich will jetzt genau wissen, wie setze ich das auf, worauf muss ich achten und was tue ich dann auch wirklich effektiv und nicht, was ist die Theorie von jemandem, der vor 80 Jahren das erfunden hat und warum und wieso. Das interessiert einen in dem Moment nicht. Vielleicht mal ein Beispiel einfach, damit es für euch da draußen bisschen verständlicher ist. Wenn ihr jetzt in der Hundeschule zum Beispiel einen Kurs habt zum Thema Maulkorbtraining, so gewöhnst du deinen Hund an den Maulkorb, dann kommen die Leute ja auch primär dahin mit dem Ziel, am Ende des Kurses weiß ich, wie ich meinen Hund in diesen Maulkorb reinbekomme, beziehungsweise andersrum, wie ich den Maulkorb auf den Hund bekomme. Die interessiert aber nicht die historische Entwicklung eines Maulkorbs, wo zum ersten Mal der entwickelt wurde, aus welchem Material der war, welcher Hans-Peter Jürgen der Erfinder war, in welchem Jahr und warum. Das interessiert die Leute nicht. Das ist vielleicht so snackable, kleines Nebenbei-Wissen, das man mitgeben kann, aber letztendlich juckt das keinen.
Ja, ich finde auch, dass bei den Udemy-Kursen sehr, sehr klar wird, worüber wir hier auch schon sehr, sehr oft gesprochen haben, dass es super wichtig ist, dass wir bei dem, was wir anbieten wollen, auch immer unsere Zielgruppe im Auge haben und genau hingucken, wo da die Bedürfnisse, wo die Probleme liegen und dann eben unsere Kurse auch genau darauf ausrichten. Das ist natürlich bei Udemy nicht möglich. Die erreichen, was weiß ich, wie viele Millionen an Nutzern, wobei mir das auch gar nicht verständlich ist. Aber natürlich ist irgendwie ein E-Mail-Marketing-Kurs, der da einfach als Standard und allgemein hinterlegt wird, niemals so konkret wie ein E-Mail-Marketing-Kurs, der nur zum Beispiel für die Tierbranche angeboten wird. Und ja, das macht es halt dann so schwierig, weil der Dozent, Trainer, keine Ahnung, Coach oder wie auch immer der Typ sich dann nennt, der sich da vorne hinstellt, der kann dich am Bildschirm ja gar nicht erreichen, weil er, und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, was man für alle Kurse immer braucht, sind gute Beispiele, gute Praxisbeispiele, gute, wenn ich schon Theorie übermittle, was zum Teil ja wirklich wichtig ist, dann brauche ich auf jeden Fall die Beispiele aus der Praxis, an denen ich die Theorie verdeutlichen kann. Und da hilft es natürlich nicht, wenn ich von Anno Tubak erzähle und das gar nicht in irgendeinen Kontext drücken kann, weil ich gar nicht weiß, wer da überhaupt vor mir sitzt.
Und ich glaube auch, was wir uns immer ein bisschen in Erinnerung rufen dürfen, ist einfach, wir wollen in unseren Angeboten ja meistens, ich sage jetzt hier extra meistens, weil wir das gleich noch relativieren, meistens keine Experten oder Expertinnen ausbilden. Bleiben wir jetzt mal bei dem Maulkorb-Thema von gerade eben, bei dem Maulkorb-Kurs. Dann ist das Ziel von dieser Person, ich kann meinen Hund in diesen Maulkorb reinbekommen, den Maulkorb auf den Hund, wie rum auch immer. Ohne Stress für mich, für den Hund, damit es einfach geht. Und diese Person will aber nicht Maulkorb-Experte werden. Ausnahme ist natürlich, wenn du zum Beispiel eine Hundetrainer-Ausbildung anbietest, dann ist dein Anspruch natürlich schon, die Person soll hinterher Experte im Thema XYZ sein. Wenn du dich aber an den Endkunden wendest, damit die einen Nutzen, einen Mehrwert, einen Aha-Effekt, ein was auch immer nach deinem Workshop, nach deinem Weiterbildungsangebot haben, dann wollen diese Leute keine Experten werden. Punkt.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Da habe ich direkt mal eine Frage, weil das würde mich mal interessieren. Du machst ja auch relativ viele Online-Workshops und Kurse und sowas. Hast du eine bestimmte Vorgehensweise, wie du in ein Thema einsteigst, was wir vielleicht mal übertragen können, auch auf einen Maulkorbkurs?
Also tatsächlich möchte ich erstmal kurz sagen, also ja, ich mache viele Live-Workshops im Internet, so. Und am Anfang waren die scheiße. Das sage ich ganz ehrlich, das sage ich auch meinen Kunden immer. Am Anfang waren meine Workshops scheiße, weil ich genau das gemacht habe, was man nicht machen soll. Ich war Udemy-mäßig unterwegs, habe 2 Stunden lang vor mich hingebabbelt. Es gab keine Aufgaben, es gab keine Pausen, es gab keine Fragen. Es gab einfach, ich rede, ihr hört zu, jetzt wisst ihr, wie es geht, tschö. Suboptimal. Damals wusste ich es aber nicht besser. Mittlerweile, was ich bei allen meinen Workshops mache, ist einen großen Fokus auf einen praktischen Teil. Und ich starte immer, 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 immer damit, dass die Leute erstmal mich wissen lassen sollen. Dann eben im Chat, bei Zoom meistens. Wenn ihr es vor Ort machen würdet, wäre es halt per Mund versprechen. Was erwartet ihr heute von dem Workshop? Was ist euer Ziel? Und was sind eure größten Herausforderungen? Dass sie sich erstmal ein bisschen damit befassen, ein bisschen reflektieren, warum sind sie überhaupt heute da? Und ich aber auch gleichzeitig ein bisschen merke, was erwarten die denn jetzt heute? Und habe ich das in petto? Oder will ich das gegebenenfalls noch im Laufe des Workshops anpassen, damit ich ein bisschen mehr die Leute noch mitnehme? Also so steige ich immer ein mit der Frage, hey, super cool, dass ihr da seid. Was erwartet ihr heute? Was ist euer Ziel? Womit möchtet ihr herausgehen? Und was sind eure Herausforderungen gerade in der Situation? Und ich glaube tatsächlich, dass es gut funktioniert so.
Ja, ich denke auch, das ist eigentlich der Goldstandard. Also eigentlich ist das genau das, was wir alle machen. Ich mache es genauso. Und es ist auch total wichtig, damit du halt einfach weißt, was da für eine Gruppe vor dir sitzt, egal ob jetzt virtuell oder in echt. Und es kann halt auch mal passieren, das ist zwar super selten, mir ist es zum Glück noch nie so krass passiert, dass es mich aus dem Konzept geworfen hätte, dass Menschen in deiner Gruppe sind, die Vorstellungen haben, die du einfach nicht erfüllen kannst, was vielleicht am Thema vorbei ist, wo jemand vielleicht falsch verstanden hat, was heute genau das Thema sein wird. Ist dir sowas schon mal passiert, Sarah? Also, oder dass jemand vielleicht irgendwie geschrieben hat, dass er sich irgendwas für den Workshop oder für, ja, fürs Live-Seminar wünscht, was du nicht erfüllen kannst?
Es ist tatsächlich einmal bisher passiert, dass ich jemanden dabei hatte, der eben dann bei dieser Anfangsrunde, die ich da gemacht habe, was gesagt hat, was nicht Teil des Workshops war und also auch überhaupt nichts eigentlich mit dem zu tun hatte, worum der Workshop ging. Und da habe ich das dann auch einfach direkt gesagt, habe gesagt, hey, das ist schön, dass du dich dafür interessierst und es ist ein wichtiges Thema. Das ist aber per se heute nicht das Thema des Workshops. Heute fokussieren wir uns auf XYZ. Und dann war das auch okay.
Voll gut. Also ich denke auch, Transparenz ist da super wichtig, weil wenn du das vorher dann nicht ausschließt, dann riskiert man am Ende, dass man irgendwie unzufriedene Nasen hat.
Was ich schon ganz oft selbst gesehen habe, also wo ich quasi die Kundin war in Workshops, dass wenn Fragen kamen, die nicht so richtig zum Thema gepasst haben, dass die Workshop-haltende Person dann eben nicht gesagt hat, sorry, ist leider nicht Thema. Dann kam immer sowas wie, ah, gute Frage, ja, die besprechen wir am Ende nochmal. Also da gehe ich nochmal drauf ein. Und dann gehen sie einfach nie mehr drauf ein, auch wenn diese Person, die diese Frage gestellt hat, sie noch ungefähr 300 Mal im Chat fragt und sagt, ah, nur nochmal zur Erinnerung. Sondern das ist dann einfach so ein Hinhaltemechanismus, so, ja, wir beantworten das später. Und dann, ah, sorry, jetzt ist der Workshop vorbei, tschüss. Das ist nicht die feine Art, das machen wir bitte nicht.
Ist auch sehr unsympathisch, finde ich. Ja, und was auch schwierig ist, wenn man eine Gruppe hat, die irgendwie am Anfang nicht so in Bewegung kommt, da ist echt so ein bisschen auch gefragt, dass du so ein bisschen out of the box denkst. Das geht natürlich nur, wenn du live mit deinen Leuten zusammenarbeitest, also egal ob virtuell oder in echt. Bei einer Aufzeichnung funktioniert das nicht. Aber es ist total wichtig, dass du am Anfang deines Angebots erstmal versuchst, deine Gruppe zu aktivieren. Und dafür ist natürlich Die Schlüsselfrage, die Sarah eben gestellt hat, schon ein super Anfang. Und da gibt es ja verschiedene Methoden, wie wir die Antworten unserer Gruppe einsammeln können. Eine hast du eben schon genannt, der Zoom-Chat. Was ich ganz gerne mache und was ich bei dir auch schon gesehen habe, ist über Miro oder Jamboard mit diesen Zettelchen Gedanken zu sammeln. Hast du noch andere Methoden, die du anwendest, um Ideen zu sammeln, worüber gesprochen wird?
Nee, ich war immer ein großer Fan vom Jamboard. Das wird aber tatsächlich zum 1. Oktober eingestellt. Aus welchen Gründen, weiß ich nicht. Google, warum tust du das? Also ab 1. Oktober gibt es die leider gar nicht mehr. Was man alternativ verwenden kann, ist Padlet. Also www.padlet.com, Padlet. Das ist ähnlich, funktioniert vom Prinzip genauso. Wie gesagt, Jamboard wird ab dem 1. Oktober traurigerweise eingestellt. Was ich super doof finde, aber okay.
Und mit Miro kannst du das auch machen.
Ja, genau. Ja, also ich bin auch ein Fan davon, dass die Leute am Anfang erstmal was tun sollen. Ihr könnt zum Beispiel auch, je nachdem, wie groß die Gruppe ist, wenn ihr da jetzt 100 Leute habt online, bietet sich das natürlich nicht an, aber eine Vorstellungsrunde ist auch immer was Schönes. Wichtig ist aber, und auch hier, ich spreche aus Erfahrung, gebt den Leuten einen Rahmen für eine Vorstellungsrunde vor. Was ich immer gerne mache, ist, sagt euren Namen, das Alter lasse ich meistens weg, sagt euren Namen, was ihr arbeitet und ob ihr lieber Pizza oder Ofenkäse mögt, weil es einfach zu mir passt. Was wir damit vermeiden, ist erstens, dass Leute panisch werden, weil sie denken, oh Gott, was soll ich nur erzählen? Weil sie wissen genau, ich muss nur meinen Namen nennen, meinen Beruf und ob ich lieber Pizza oder Ofenkäse mag. Und ihr verhindert auch ein bisschen, das kennt ihr bestimmt auch, hat jeder schon mal erlebt, wenn man irgendwo ist und dann ist eine Person, die stellt sich gerade vor und die hört einfach nicht mehr auf zu reden. Die redet dann so 15 Minuten und erzählt so gefühlt ihr ganzes Leben und ihr denkt so, ja, die sückt mich einfach überhaupt nicht. Also damit verhindert ihr auch so ein bisschen, dass die Leute in Vorstellungsrunden ausufern. Hattest du sowas schon mal, Birgit, dass jemand quasi den Zoom-Raum als neue Lebensplattform benutzt hat?
Nicht nur im Zoom-Raum, das ist mir auch in real schon passiert bei irgendwelchen Kursen. Aber was ich ganz gerne mache in Zoom ist tatsächlich auch, weil ich persönlich, ich hasse Vorstellungsrunden, egal ob man mir ein Thema vorgibt, was ich zu sagen habe oder ob ich frei erzähle. Und ich denke da immer an Menschen, denen es vielleicht genauso geht wie mir. Und was ich ganz cool finde, dafür darf die Gruppe allerdings auch nicht zu groß sein, ist am Anfang eines Workshops, wenn er denn lang genug ist, das lohnt sich nicht für so ein 45-Minuten-Ding oder so, aber wenn ein Workshop 1,5 Stunden oder noch länger dauert, mit Pausen natürlich, dann schicke ich die Teilnehmer gerne in Breakout-Rooms zu zweit. Und lass sie sich untereinander vorstellen oder erzählen. Die kriegen dann von mir 5 oder vielleicht auch mal 7 Minuten und gebe denen halt dann auch Zielfragen vor, die natürlich mit dem Thema zu tun haben. Und je nachdem, wenn die dann wieder zurückkommen, wenn die Zeit ausreicht, habe ich es auch schon mal so gemacht, dass ich dann den Spieß umgedreht habe und dann die Teilnehmer jeweils ihren Buddy vorstellen hab lassen. Das macht aber nur Sinn, wenn das eine Gruppe ist, die auch auf längere Strecke was miteinander zu tun hat. Für so einen reinen Workshop, wo ein Thema besprochen wird und wo danach die Gruppe wieder auseinandergeht, ist das nicht unbedingt zu empfehlen.
Ja, also Breakout-Sessions sind auch ein super cooles Tool. Dafür noch 2, 3 wichtige Infos. Wenn ihr euren Workshop aufzeichnet, ich lasse während Breakout Rooms die Aufzeichnung immer laufen, weil ich immer Todesangst habe, dass ich vergesse, die wieder zu aktivieren. Deswegen, ich lasse sie einfach laufen und mache halt bei mir dann das Video aus. Das heißt, man sieht nur den schwarzen Bildschirm und das schneide ich später einfach raus. Oder ihr benennt vorher jemanden und sagt, hey du Lena, deine Aufgabe ist es, wenn ihr wieder zurückkommt, mich dran zu erinnern, die Aufzeichnung wieder zu starten. Das funktioniert auch. Und was ihr bitte auch immer unbedingt macht, Birgit hat es gerade schon gesagt, man gibt da eine kleine Aufgabe mit, kleine Fragestellungen mit. Schreibt diese bitte auch in den Chat. Also kopiert die, nachdem ihr sie gesagt habt, auch nochmal in den Chat. Es gibt nämlich immer Menschen, die gerade nicht zugehört haben, die gerade die Katze vom Schreibtisch geschmissen haben, die vielleicht kurz auf der Toilette waren und die haben dann die Aufgabe nicht mitbekommen und dann sind die schon in den Breakout Rooms und denken so, Hilfe, was tue ich hier überhaupt mit meinem Leben? Deswegen, also ich habe mir das auch angewöhnt, Aufgaben immer nochmal in den Chat reinschreiben für die Leute, die gerade mal nicht zuhören.
Ja, alternativ kannst du, und das mache ich meistens so, ich habe meistens für die Aufgabe, die gemacht werden soll, eine Folie vorbereitet, die ich vorher teile. Und dann fordere ich die Gruppe auf, sich ein Foto von dieser Präsentation zu machen, damit, wenn die dann in der Gruppe sind, sie auf ihr Foto gucken können und da haben sie dann die Aufgabe. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn man das nicht tut, sind die in den Breakout-Sessions und rufen innerhalb von 30 Sekunden um Hilfe. Da gibt es ja diesen Hilfe-Button. Ja, und das kann man sich einfach sparen.
Absolut. Und Birgit hat auch vorher schon was richtig Wichtiges gesagt. Sie hat gesagt, um die Teilnehmer zu aktivieren, packt sie sie gerne in Breakout-Sessions. Das Thema Aktivierung, das hört sich so ein bisschen seltsam an, wenn man denkt, ich aktiviere Leute. Aber das ist super wichtig. Merkt euch als Input, wir sprechen da gleich noch ein bisschen genauer drüber, merkt euch als, nicht als Input, als Leitsatz immer, nach jedem Themenblock Input, also immer wenn ihr ein Thema theoretisch verinnerlicht habt, müsst ihr oder solltet ihr in die Aktivierung gehen. Warum? Alle 10, 15, maximal 20, also bei mir sind es eher 10 Minuten, geht den Leuten, wenn sie einem beim monotonen Labern zuhören, geht die Aufmerksamkeit verloren. Das ist ganz normal, dann denkt man so, was esse ich heute Abend eigentlich? Habe ich den Ofen ausgemacht? Wo ist eigentlich gerade mein Hund? Dann fängt man an, so ein bisschen abzuschweifen und dann ist es super schwierig, wieder zurückzukommen und wieder den Fokus zu finden. Deswegen gewöhnt euch an, alle 10 bis 15 Minuten länger sollten wirklich thematische Wissensblöcke eh nicht dauern, irgendeine Aktivierungsaufgabe mitzugeben. Also irgendwas, ein Workbook, eine Schreibaufgabe. Sie sollen sich Notizen machen. Das reicht ja auch schon, dass ihr dann sagt, okay, ihr habt jetzt 4 Minuten Zeit, um eure Notizen zu dem, was wir gerade gelernt haben, aufzuschreiben. Irgendwas, wo die Leute eben ins Tun kommen, damit sie nicht total abschweifen. Also ich kann das wirklich nur bestätigen bei mir selbst. Ich merke das, wenn da jemand so monoton vor sich hin labert. Es ist so schwer, da dabei zu bleiben. Egal, wie sehr man es versucht.
Ich würde gerne nochmal zurück zu deinem Maulkorbkurs kommen, denn die Methoden, die wir jetzt gerade besprochen haben, ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist vor 3 Jahren, haben sich jetzt alle auf online beschränkt und wir sollten das Ganze auch einmal an Offline-Workshops durchdenken. Warum ich das gerade gesagt habe, ich hatte das, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass ich vor 3 Jahren noch keine Vorstellung davon hatte, wie eine Ausbildung zum Hundetourguide online funktionieren kann, wo man pädagogisch arbeitet und so weiter. Und jetzt finde ich das für mich persönlich gerade ein bisschen amüsant, dass wir gerade didaktische Methoden für den Online-Bereich besprochen haben, ohne vorher den Offline-Bereich zu besprechen. Auch da, auch wenn du vor Ort mit deinen Kundinnen und Kunden arbeitest, ist es natürlich wichtig, dass ihr steht dann da so auf dem Hundeplatz, dass du nicht sofort mit der Tür ins Haus fällst, sondern auch da erstmal abfragst, wie die Erwartungen sind. Und wenn die Gruppe ganz neu zusammenkommt und es sich vielleicht auch um einen Kurs handelt, wo ihr euch häufiger treffen werdet, dann ist auch da natürlich sinnvoll, dass du erstmal abfragst, wo sind die Schmerzen. Punkte, woran genau wollen deine Kundinnen und Kunden arbeiten und dass du auch für ein gutes Miteinander sorgst. Auch da gibt es Methoden, die du im Prinzip analog zu den Methoden, die wir gerade besprochen haben, verwenden kannst. Du kannst auch da gezielte Fragen stellen, zum Beispiel der Name deines Hundes und euer größtes gemeinsames Problem. Oder euer schönstes Hobby. dann kannst du, je nachdem, was der Kontext ist, bei einem Maulkorbkurs bietet sich das vielleicht nicht so an, so super spielerisch ranzugehen. Aber wenn ihr vielleicht ein Beschäftigungsangebot miteinander plant, dann kannst du auch solche Sachen machen, wie deine Gruppe sich einfach mal der Größe nach in der Reihenfolge des Alters der Hunde aufzustellen, sodass die Gruppe erstmal in Bewegung kommt und nicht als allererstes schon Angst vor dem hat, was jetzt als nächstes auf sie zukommt. Hast du eigentlich auch schon mal Offline-Workshops gegeben, Sarah? Ich weiß das gar nicht genau.
In meiner Selbstständigkeit nicht, in meiner alten Arbeit ja. Aber tatsächlich in der Selbstständigkeit nicht, weil ich da einfach vorwiegend online arbeite. Ich weiß aber, was du meinst. Und auch dieses Ganze eigentlich, also klar, wir haben jetzt viel über Online-Themen gesprochen, aber alles davon kannst du natürlich auch offline genauso gut machen. Natürlich kannst du keine Breakout-Session per se machen. Du kannst aber sagen, okay, wir teilen euch jetzt immer in Dreiergrüppchen ein und ihr tauscht euch kurz über dieses Thema miteinander aus. Geht ja genauso in echt. Genau. Oder eine Aktivierungsaufgabe funktioniert ja genauso, dann haben die halt einen Block und einen Stift oder machen sich Notizen in ihrem Handy oder müssen jetzt die Aufgabe mit ihrem Hund machen. Es funktioniert theoretisch vom Prinzip her identisch. Wichtig ist halt einfach, dass du es machst und damit ist nicht so ein stinklangweiliges, ich laber 2 Stunden vor mich hin und du hörst mir halt zu, Ding wird.
Genau. Wobei, was das angeht, gibt es noch einen Umstand, den wir, egal ob offline oder online, den wir unbedingt bedenken müssen, wenn wir in der Vorbereitung sind. Ganz abgesehen von didaktischen Spielereien, müssen wir uns immer vergegenwärtigen, dass die Menschen, die wir weiterbilden oder unterrichten wollen, alle einen eigenen individuellen Lerntyp darstellen. Es gibt die Leute tatsächlich, die Sachen sehen müssen, bevor sie sie verstehen. Also, ich habe das vorhin von mir schon gesagt, für mich ist es immer hilfreich, wenn es bei einem Workshop eine Präsentation gibt. Die darf natürlich nicht überladen sein, das sehe ich leider super oft. Und auch bei vielen KollegInnen in der Online-Branche sehe ich das. Es sollte nicht so sein, dass deine Folie genau das abbildet, was du erzählst und du im Grunde genommen nur das vorliest, was man da sieht, sondern es geht darum, Dinge, die du erklärst, visuell zu vereinfachen, sodass der Klick im Gehirn einfacher möglich ist für die Menschen, die was Visuelles brauchen, um zu verstehen. Genauso gibt es die Leute, die es auditiv brauchen. Das Gute ist ja, wenn wir einen Workshop halten, dann sprechen wir sowieso. Von daher ist das der Sache sowieso zuträglich. Und speziell, was die Offline-Sachen angeht, gibt es auch Leute, die müssen Sachen selber machen, damit sie sie verstehen. Also wenn wir jetzt beim Maulkorbkurs sind oder auch bei jedem anderen Trainingskonzept, dann reicht es nicht aus, wenn die Trainerin, der Trainer, das wirst du aber wissen, wenn du Hundetrainerin, Hundetrainer bist, wenn die Person einfach nur irgendwas zeigt und dann sagt, so, jetzt weißt du Bescheid, wir sehen uns nächste Woche, sondern es muss immer selber auch ausprobiert werden. Und auch das ist etwas, was wir auch in Online-Workshops uns zunutze machen können. Man sieht es immer wieder und auch bei YouTube, was ja kostenfrei ist, gibt es mittlerweile super, super viele Tutorials für irgendwas, wo man einfach quasi den Bildschirm laufen lassen kann und nebenher die Sachen, die da gezeigt werden, mitmachen kann. Das ist total gut, weil so ist das, was man vorher gehört oder gesehen hat, kommt direkt an und wird halt sofort auch auf einer tieferen Ebene verstanden. Und dann gibt es noch die Menschen, die intellektuell verarbeiten, denen ist es besonders wichtig, dass sie Hintergrundwissen bekommen. Und das sind tatsächlich auch Menschen, die sich vielleicht wirklich dafür interessieren, dass es die Erfindung des ersten Maulkorbs von, weiß ich nicht, schlag mich tot, dass das in dem Jahr dazu mal war. So. Diese Menschen müssen zumindest auch bedient werden. Man muss es nicht in die Tiefe tun, aber es macht total Sinn, wenn du Inhalte an eine Gruppe transportierst, dass du versuchst, möglichst alle Lerntypen abzuholen, damit auch wirklich jeder was mitnehmen kann.
Ich merke gerade bei der Erklärung schon, ich bin auf jeden Fall der auditive Lerntyp. Ich bin so jemand, ich habe Elopage-Kurse, also Online-Kurse, die ich mir gekauft habe oder was auch immer, oft über, also nur über die Kopfhörer laufen. Das Bild habe ich gar nicht. Das ist dann irgendwo, ich mache nebenher was anderes. Manchmal koche ich auch nebenher, manchmal putze ich die Wohnung, manchmal erstelle ich irgendwas Arbeitstechnisches, also mache ich Instagram-Beiträge oder sonst irgendwas und höre mir das einfach nebenher an. Und das reicht mir auch. Also ich muss die Person nicht angucken dabei und ich muss die Folien nicht sehen. Ich lerne dadurch, dass ich die einfach anhöre.
Ich denke, das hat auch ganz viel damit zu tun, um welche Inhalte es geht. Also bei mir zum Beispiel ist es so, kleiner Fun-Fact am Rande, ich bin weder Legasthenikerin, noch habe ich ein Problem mit Zahlen grundsätzlich, aber mein Gehirn kann sich die Zahlen 2, 4 und 7 nicht merken. Das ist ganz schräg. Wenn ich jemandem zuhöre, der über irgendwas mit Zahlen spricht, dann laufe ich große Gefahr, dass ich riesige Lücken nachher habe bei dem, was erzählt wurde. Und das muss ich sehen. Also wenn mir jemand irgendwas über Steuern, Buchhaltung oder irgendwas anderem, was mit Zahlen zu tun hat, Conversion Rate, keine Ahnung, wenn ich das nicht sehe, dann geht das bei mir links rein und rechts wieder raus. Und so gibt es halt bei jedem von uns Besonderheiten. Und es gibt ja auch Menschen, die ein fotografisches Gedächtnis haben oder so. Für die ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Wenn die sich einfach eine Präsentation angucken können, dann sind die im Grunde genommen fertig mit dem Workshop, ne?
Ja, das stimmt. Was du jetzt gerade nicht siehst, weil es ist ein Podcast und du hörst uns jetzt hier halt nur, ich sitze jetzt schon und versuche mir, das Gähnen zu verkneifen, aber nicht, weil Birgit so langweilig ist oder weil ich jetzt gleich einschlafe, sondern genau aus dem Grund, den wir eigentlich gerade schon besprochen haben. Wir sitzen jetzt hier schon ein bisschen über 30 Minuten, reden vor uns hin und haben uns aber halt natürlich auch nicht viel bewegt. Genau das passiert in Workshops auch. Und was du da machen kannst, ist, dass du einfach zum Beispiel nach einer Stunde kleine Bewegungsaktivierungen machst. Das muss jetzt nicht irgendwas Peinliches sein. Du musst nicht, dass die Macarena tanzen oder sowas. Da gibt es aber ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Auch, dass man sich einfach so mal die Arme abklopft und so wieder ein bisschen den Blutkreislauf in Schwung bringt. Power Posing, falls du das noch nicht gehört hast, das ist wissenschaftlich sogar bewiesen, dass Power Posing einen mutiger und selbstbewusster macht. Und auch hier Fun Fact am Rande. Ich mache das tatsächlich immer vor meinen Kundinnen-Terminen. Also wenn ich weiß, ich habe eine Mentoring-Session oder ich habe einen Workshop oder mein Gruppenprogramm, einen Live-Termin, was auch immer, dann mache ich mir 5 Minuten vor Start Spotify an, mache ganz laut Sia und Unstoppable, das eignet sich dafür sehr gut. Und ich kann es jetzt nicht Tanzen nennen, weil es ist nicht Tanzen, dafür ist es zu unrhythmisch und hässlich. Aber ich nehme einfach meine Arme hoch, also hoch über den Kopf und bewege mich dazu ein bisschen im Raum. Und das macht man wirklich 2-3 Minuten lang und danach ist man erstens wieder wacher, also wieder frischer, wieder aktiver. Andererseits gerade auch diese Arme über dem Kopf wirken sich wirklich positiv auf das Selbstbewusstsein aus. Und ich mache das jetzt wirklich schon seit 2,5 Jahren und es bringt wirklich was. Also probiert das gerne mal aus. Sowohl, wenn ihr vorher einen Termin habt, also wenn ihr der Terminhaltende seid, einfach vorher mal 2 Minuten Arme hoch, bewegt euch dazu gerne, sonst sieht es ein bisschen komisch aus. Oder was auch immer, es gibt auch die Wonder Woman Pose, das ist diese, wo man so ein bisschen breitbeinig steht und dann die Hände so in die Hüften stützt und dann Kopf hoch und Brust raus. Also googelt einfach mal Power Posing, da findet ihr ganz, ganz, ganz viel. Und das kann man aber, wie gesagt, warum ich das jetzt eigentlich erzähle, immer super gut machen, um die Leute wieder ein bisschen aufzuwecken. Wenn ihr merkt, okay, irgendwie die Aufmerksamkeit bei allen driftet ab, die gucken vielleicht immer öfter aufs Handy, die gucken woanders hin, die müssen gähnen. Macht so eine Bewegungsaktivierung. Aber bitte kein Macarena, das ist sehr peinlich.
Das finde ich sau spannend, dass du das erzählst. Und ich kann da auch noch was beigeben, wenn du vielleicht von Lampenfieber oder sowas geplagt bist. dann ist es total sinnvoll. Das kennen wir alle von unseren Hunden, wenn die aufgeregt sind oder eine Situation sie überfordert. Hunde machen das in der Regel hinterher. Das kannst du auch hinterher machen, wenn ein Workshop oder sowas für dich sehr fordernd war, dass du dich einmal ausschüttelst. Es hilft aber auch, wenn du das vorher machst und damit versuchst, im Prinzip deine Aufregung, deine Angst wegzuschütteln. Und was auch helfen kann, um deine Atmung wieder zu stabilisieren, weil wenn wir sehr aufgeregt sind, dann atmen wir halt super flach. Dann kannst du entweder die Vierecksatmung anwenden, 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden halten und das so 3-4 Mal durchziehen. Oder du atmest mal durch die Lippenbremse. Ich will das jetzt ungern machen ins Mikro, weil du dann wahrscheinlich von deinem Stuhl oder vom Autositz fällst. Wenn du nicht weißt, was die Lippenbremse ist, dann gib auch das mal bei Google ein. Das ist eigentlich total easy. Und wir haben das alle schon mal gemacht und manche machen das sogar intuitiv, wenn sie gestresst sind. Das hilft tatsächlich, um dich wieder so ein bisschen zu erden. Und dazu noch die Übungen von Sarah und dann gehst du mit einer super Geisteshaltung in deinen Workshop.
Ich würde jetzt eigentlich schon gern mal hören, dass du es machst.
Soll ich das machen?
Ja, ich finde, das ist so cool.
Ich hatten wir
alle die Zeit, uns seelisch darauf vorzubereiten. Aber das haben wir es nicht gehört nochmal.
Das hört sich wahrscheinlich mega an. So, ich finde, du musst jetzt auch noch ein komisches Geräusch machen. Du kannst ja auch mal. Hast du verstanden, was du tun musst, Sarah?
Ich tue es schon, aber
mach es mir doch bitte einmal nach. Genau das.
Okay, ja, wir werden jetzt wieder ernst. Wir haben jetzt ganz viel drüber gesprochen oder gebrummt, ihr während des Workshops und zu Beginn des Workshops machen solltet, didaktisch. Lasst uns doch jetzt mal darüber sprechen, was passiert, wenn man gegen Ende des Workshops angekommen ist. Weil was ich auch sehr oft sehe, was mir auch schon sehr oft passiert ist und was aber auch einfach super unsexy ist, dann ist euer Maulkorb-Workshop bis 12 Uhr und ihr macht bis 12 Uhr 58 fachlichen Input und sagt dann, ja, okay, der Workshop ist zu Ende, hat noch jemand Fragen? Nein, okay, tschüss, ja, dann adios, ich hau jetzt ab. Und dann ist vorbei. Ein guter Abschluss ist für einen Workshop, für ein Seminar, für eine Weiterbildung, was auch immer, enorm wichtig. Und ihr macht, wenn ihr keinen guten Abschluss habt, oft auch das alles, was davor war, was vielleicht richtig, richtig cool war, wieder kaputt, weil dann nur der schlechte Abschluss am Ende in Erinnerung bleibt. Also plant euch da wirklich genügend Zeit ein. Ich plane meine Abschlüsse immer mit 20 Minuten ein und meistens ist es sogar noch zu kurz, damit es nicht so gehetzt wird, damit es nicht ist, so jetzt ist es vorbei, tschö. Sondern die Leute haben nochmal Zeit, Fragen zu stellen. Man kann vielleicht auch nochmal selbst Gegenfragen stellen. Hey, was habt ihr denn mitgenommen? Was wollt ihr direkt umsetzen? Hat sich das, was ihr jetzt gelernt habt, mit dem, was ihr am Anfang gesagt habt, was ihr lernen wollt, hat sich das jetzt gedeckt? Und das ist einfach auch super wichtig, dass ihr daran denkt, ein guter Abschluss oder ein fehlender guter Abschluss macht auch viel wieder kaputt. Oder wie siehst du das, Birgit?
Sehe ich ganz genauso. Und du hast damit auch noch eine zweite Sache angesprochen, die ich super, super wichtig finde, die auch nur indirekt was mit Didaktik zu tun hat. Aber aufs Ganze betrachtet macht es das wieder rund. Und zwar ist das das Thema Zeitplanung. Wenn ich einen Workshop für 1,5 Stunden anlege, dann sollte der auch genau 1,5 Stunden gehen. Niemand beschwert sich, wenn vielleicht 5 Minuten überzogen wird oder man vielleicht auch 5 Minuten oder meinetwegen auch 10 Minuten früher fertig ist. Aber wir müssen bei all dem bedenken, dass unsere Kundinnen und Kunden sich die Zeit freigehalten haben und möglicherweise danach was anderes vorgenommen haben. Und das wirkt sich auf die Kundenzufriedenheit aus oder ja, vielleicht sollten wir es weniger marketingtechnisch betrachten. Es wirkt sich auf das gesamte Wohlfühlgefühl aus, ob ich genau das bekommen habe, was man mir vorher gesagt hat, nämlich 1,5 Stunden Workshop, oder ob man mir, ich sage das jetzt bewusst überspitzt, eine Stunde meiner Zeit geklaut hat, indem ich am Ende länger bleiben musste, obwohl ich eigentlich mit den Hunden noch spazieren gehen wollte oder einkaufen oder mich mit irgendwem treffen. Also auch das gehört dazu, eine runde Sache zu machen. Und ich finde, dass bei der Vorbereitung eines Workshops, egal ob online oder offline, dazu gehört, sich auch Gedanken über die Zeitplanung zu machen. Und bevor ich mir etwas anschaue, also bevor ich mir Inhalte anschaue, die ich vermitteln will, überlege ich mir immer erst, wie ist mein zeitlicher Rahmen? Wie viel Zeit möchte ich für die Einführung, also fürs Kennenlernen? Wie viel Zeit möchte ich mich für die Hinführung, möchte ich mir für die Hinführung ans Thema nehmen? Wie lange dauert der Hauptteil? Und dann, wie lange dauert der Schlussteil? Und ich finde auch nochmal wichtig, bevor ich Feedback und Stimmungslage meiner Teilnehmenden einfange, am Ende auch nochmal zu wiederholen, über was wir alles gesprochen haben. Und da kann es auch sinnvoll sein, die Teilnehmenden nochmal mit an Bord zu holen und zu fragen, ob jemand in der Runde nochmal zusammenfassen kann, über was wir gesprochen haben. Denn es ist in unserer Kommunikation gibt es immer ein Problem. Das, was ich sage, muss noch lange nicht das sein, was beim anderen ankommt. Und das ist tatsächlich auch eine Methode, die du während des gesamten Workshops immer mal wieder verwenden kannst, dass du einfach nochmal rückfragst, ob das, was du erzählt hast, verstanden wurde, ob Fragen sind, und du kannst auch kleine Sequenzen deiner Inhalte von den Teilnehmenden nochmal wiederholen lassen.
Ich finde es auch super wichtig, was Birgit gerade schon gesagt hat. Überzieht nicht, in Klammer, allzu sehr. Ich bin auch jemand, ich überziehe oft, meistens so 10, 15 Minuten, und dann fühle ich mich auch wirklich immer sehr schlecht. Aber ich sehe auch oft Leute, die dann sowas, so Stories machen auf Instagram. Ah, mein einstündiger Workshop ist gerade zu Ende und ich war so on fire, dass ich 3 Stunden gemacht habe. Voll krass. Und ich denke mir dann immer nur so, Alter, die Leute hatten doch was anderes vor vielleicht danach. Also wir planen doch unseren Tag. Also ich plane zumindest immer meinen Tag. Also versucht euch da wirklich dran zu halten. Was ich immer mache, wenn ich meine Workshops plane, ich schreibe mir wirklich bei den Stichworten, die ich mir sowieso aufschreibe, immer Überschriften mit auf und da eine Zeit dahinter. Also da schreibe ich dann zum Beispiel hin 12 Uhr bis 12.45 Uhr, damit ich einfach während des Workshops immer mal wieder drauf spickeln kann und sehe, okay, bin ich noch in meinem Zeitrahmen? Wenn nein, was kann ich ändern? Und da spielt uns jetzt was rein, was wir vorher gesagt haben. Wir haben vorher drüber gesprochen, dass ihr circa alle 15 Minuten eine Aktivierungsaufgabe geben solltet. Also macht euch Notizen, schreibt euch das auf, macht dies und das und das und jenes. Dafür habt ihr jetzt 6 Minuten Zeit. Und diese 6 Minuten, die nutzt ihr dann natürlich. Also da sitzt ihr jetzt nicht rum und dreht Däumchen oder sitzt auf dem Klo so lange. Diese 6 Minuten nutzt ihr dann, geht durch eure Notizen und schaut, bin ich noch in meinem zeitlichen Rahmen? Nein? Okay, dann gucke ich mir an, was kommt jetzt noch und was davon kann ich gegebenenfalls weglassen, damit ich in meinem zeitlichen Rahmen bleibe. Wo kann ich kürzen? Und so schließt sich das alles so ein bisschen, worüber wir heute besprochen haben, zusammen. Didaktik, Zeitplanung, Management des Workshops, das gehört alles zusammen und alles davon hilft sich auch gegenseitig. Also bitte, bitte nochmal zur Erinnerung, macht Aktivierungsaufgaben, haltet euch an eure Zeitplanung. Wir machen es jetzt auch didaktisch wertvoll. So, du da draußen, du hast dir das jetzt angehört. Du hast jetzt 3 Minuten Zeit, um zusammenzufassen, was du gerade gelernt hast. Los. Jetzt müssen wir 3 Minuten still sein.
Ich habe noch eine kleine Frage zum Abschluss an dich, Sarah. Ich nehme an, dass du gerade aussteigen wolltest, oder?
Ja.
Und wegen Hitze und so. Okay, bist du Team vorher Workbook oder hinterher Workbook?
Im Sinne von den Teilnehmern geben, oder?
Ja, genau.
Ich bin Team einen Tag vorher geben.
Okay.
Nicht zu viel vorher. Ich finde, wenn man 4 Wochen vorher das Workbook bekommt, dann ist es irgendwie so, was soll ich jetzt damit? Dann verliere ich es noch irgendwo, wenn es ein echtes Workbook ist oder finde die Datei nicht mehr, was auch immer. Ich bin aber ein Fan davor, das zumindest am Tag vorher zuzustellen, wie auch immer, digital oder in echt, damit die Leute noch mal reingucken können, damit die sich schon mal ein grobes Bild machen können. Ich weiß aber, da gibt es auch viele, die das anders handhaben. Ich persönlich mache es bei mir immer so, das Workbook gibt es einen Tag vorher.
Ja, bei meinen Live-Workshops, also früher in Offline und so, war ich mir da nie grün, wie ich es jetzt haben möchte, weil ich ganz oft einfach auch dachte, ich möchte nicht, dass die Teilnehmenden schon in den Workshop reinkommen und schon genau wissen, was sie erwartet, weil man damit so ein bisschen auch den Überraschungseffekt wegnimmt. Mittlerweile sehe ich aber auch große Vorteile darin und habe das auch schon ein paar Mal praktiziert. Workbooks vorher zu verschicken und auch schon Aufgaben zu geben, die zu dem Thema hinleiten, weil das zur Folge hat, dass die Teilnehmenden dann halt auch schon in einer Stimmung sind, wo sie für das Thema halt offen sind und vielleicht auch schon die ersten Fragen haben und das macht die Einstiegsphase deutlich leichter. Ja.
Absolut. Und mit diesen schönen Worten würde ich diese Folge beenden. Aber wie immer gilt natürlich, erstens, falls du dich noch nicht auf die Warteliste für unseren Online-Kurs gesetzt hast, der ja auch noch das Licht der Welt erblicken wird, mach das unbedingt jetzt, denn nur über die Warteliste bekommst du den besten Preis und die Boni. Du findest den Link zur Warteliste hier in den Shownotes. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung.
Und wenn du Fragen hast zu diesem Thema oder zu einem der anderen Themen, die wir schon besprochen haben, dann besuch uns doch gerne mal bei Instagram und schreib uns einfach, weil wir beißen nämlich nicht, glaube ich. Oder?
Manchmal.
So, ich muss jetzt packen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder.
Tschö.
Tschö.